Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los. Das plötzliche Ende der Credit Suisse kam für viele überraschend. Doch die Bank glich seit längerem immer mehr einem Kartenhaus. Eine Krise jagte die nächste und ohne regulatorische Ausnahmen wäre der Anschein von Solidität schon längst verflogen gewesen. Zuständiger Bundesrat in dieser Zeit war Ueli Maurer. Hätte der ehemalige Finanzminister früher eingreifen müssen? War ein Untergang vermeidbar? Und worüber ärgert sich Ueli Maurer, wenn er heute die Schweizer Politik betrachtet? Ueli Maurer war von 2009 bis Ende 2022 Schweizer Bundesrat. Herzlich willkommen, Herr Maurer.
Grüezi, Herr Guyer.
Wenn Sie zurückschauen auf die turbulenten Monate vor dem Untergang der Credit Suisse, würden Sie sagen, Sie haben in der Rückschau alles richtig gemacht?
Ich glaube, so wie sich die Situation entwickelt hat, gab es eigentlich kaum andere Varianten. Weil wir waren ja immer vor der Tatsache, dass die CS sagte, sie will nicht durch den Staat gerettet werden. Der Bundesrat ist der Letzte in der Informationskette, hat also am wenigsten Informationen, hat keine rechtliche Grundlage, um einzugreifen und gegen den Willen der Bank per Notrecht ein Gesetz zu machen, um die Bank zu retten, die gar nicht gerettet werden will. Das ging einfach nicht. Und so haben die Dinge ihren Lauf genommen. Ich glaube, es war am Schluss, gab es keine andere Lösung.
Aber Ende Dezember 2022 sagte dann die FINMA zum ersten Mal Credit Suisse gegenüber, ihr müsst einen Käufer suchen und einen Plan B entwickeln. Hätte das nicht schon viel früher passieren müssen?
In den Gesprächen war das natürlich ein Thema bereits im Oktober. Welche Varianten gibt es, wenn sich die CS nicht aus eigener Kraft retten kann? Dann gibt es die Abwicklung, also den Konkurs durch die FINMA. Oder es gibt die Frage einer Übernahme einer Bank. Da gab es gewisse Interessen, so wie ich das wahrgenommen habe. Und dann haben wir gesagt, wenn schon, dann müsste eigentlich die Schweizer Bank, es war die UBS, die CS übernehmen, dass das nicht ins Ausland geht. Also diese drei Varianten haben wir immer wieder besprochen.
Und war es nicht eine Möglichkeit, dass Sie, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank und die Präsidentin der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, einfach die damals verantwortlichen Leute der CS zitieren und ihnen sagen, so, jetzt aber, wenn ihr sicher sein wollt, dass wir im Notfall euch zu Hilfe eilen, dann müsst ihr jetzt wirklich einen Käufer suchen. Also hätten Sie nicht viel stärker denen die Daumenschrauben anlegen müssen?
Soweit ich das weiß, haben Gespräche natürlich auch schon stattgefunden. Aber die CS war eigentlich immer der Meinung, wir sind noch stark genug, wir schaffen diese Kurve, so habe ich das erlebt, bis eigentlich am Schluss. Und sie hat immer gesagt, also die CS, vertreten durch den Verwaltungsratspräsidenten, wir wollen nicht durch den Staat gerettet werden. Und wenn eine Bank das sagt und ich komme mit einem Notrechtgesetz und die Bank will nicht gerettet werden, dann wäre der Aufschrei also gewaltig gewesen und die Unsicherheiten noch größer. Es gab keinen anderen Weg als den, der Lauf der Dinge dann genommen hat.
Aber Sie hätten doch stärker intervenieren können als Sie sagten, Sie seien bei diesen Gesprächen, habe solche Gespräche gegeben, aber Sie seien nicht dabei gewesen, offensichtlich. Wäre es da nicht nötig gewesen, dass Sie mit der ganzen Machtfülle des Schweizerischen Bundesrats die Bankmenschen zu sich zitieren und ihnen sagen, Schluss mit lustig?
Eine Behörde darf grundsätzlich nur intervenieren, wenn sie dazu eine rechtliche Grundlage hat, also demokratische Regeln. Und die haben wir hier nicht gehabt. Und einfach so Druck auszuüben in diesem Fall, dann kommt die Forderung auch in anderen Fällen, legt denen die Taubenschreibe an, Pistole auf die Brust, so funktioniert der Staat nicht. Er braucht eine rechtliche Grundlage, um handeln zu können, und die hatten wir hier nicht. Und in den Gesprächen haben wir das alles, ja, was sie jetzt sich wünschen, versucht zu machen. Aber im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher. In diesen ganzen Wochen der Turbulenzen wurden ja auch noch Eigenkapital aufgestockt, die Saudi-Arabische Bank, es gab private. Man hat immer noch gedacht oder gehofft, die CS kann sich aus eigener Kraft noch retten. Man hat den Vertrauensverlust massiv unterschätzt. Und dieser Vertrauensverlust, der hat natürlich schon lange, lange, lange vorher stattgefunden. Und das war nicht mehr zu retten. Und ich glaube nicht, dass der Bundesrat per Befehl das Vertrauen der Investoren wieder aktivieren kann. Wenn das Vertrauen einmal verloren ist, dann kann auch der Bundesrat das nicht machen.
Dazu komme ich gleich, aber erst einmal die Frage, Sie sagen, es gab keine rechtliche Grundlage, auf der Sie hätten eben Daumenschrauben anlegen und Pistole auf die Brust setzen können. Sie hätten also mit Notrecht handeln müssen. Aber genau das hat der Bundesrat wenige Monate später gemacht, um die CS abzuwickeln. Wäre es da nicht klüger gewesen, schon 22 auf Notrecht zu setzen, um die CS zu retten?
Theoretisch kann das vielleicht aufgehen, aber stellen Sie sich vor, der Bundesrat beschließt per Notrecht eine Bank zu retten, die gar nicht gerettet werden will, die sich mit allen Kräften dagegen wehrt. Ich stelle mir den Aufschrei in den Medien vor. Oder der Bundesrat rettet eine Bank per Notrecht und die will gar nicht gerettet werden. Und dann kommen natürlich zu Recht dann die Leute hinterher und sagen, muss ich jetzt mit meinem Steuerfranken für das Missmanagement einer Bank gerade stehen. Und diese Güterabwägung muss man ja auch machen. Und damit stellt sich auch eine grundsätzliche Frage, muss der Staat Firmen, die schlecht gewirtschaftet haben, einfach retten? Wir sind hier auf einem gefährlichen Pfad. Ich denke jetzt an die Stahlwerke. Und in diesem Fall, gerade bei Banken, war ja die Kritik in der Öffentlichkeit zu Recht groß. Banken müssen nicht zwingend durch den Steuerzahler gerettet werden. Und jetzt will die Bank nicht gerettet werden, die Steuerzahler wollen nicht gerade stellen und jetzt kommt der Bundesrat mit Notrecht. Ja, eine Variante, sie ist noch interessant, um das zu diskutieren, aber wir haben ja mit allen Fachleuten damals gesprochen. Ich war ja nicht der Einzige, der entschieden hat, sondern alle Fachleute, die wir damals am Tisch hatten, von der Nationalbank über FINMA, haben gesagt, das ist der beste Weg. Und dann soll ich als Nicht-Bankfachmann alle überzeugen und mit Notrecht in den Bundesrat. Geht einfach nicht.
Es hätte ja noch eine andere Variante gegeben. Es gab dann im Oktober 2022 einen Bankrun. Es flossen bei der CS in kurzer Zeit 80 Milliarden an Einlagen ab. Wäre es da nicht Ihre Aufgabe gewesen, zusammen zum Beispiel mit Thomas Jordan, dem Chef der Nationalbank, sich hinzustellen und zu sagen, wir stellen der CS die Liquidität zur Verfügung, die sie benötigt. Das hätte doch die Märkte beruhigt. Warum haben Sie das nicht getan?
Auch hier gibt es eine gesetzliche Grundlage, die diesen Betrag nach oben beschränkt hat. Und dieser Betrag war wohl zu tief, um in dieser Situation zu retten. Dazu kam, dass wir Informationen aus der CS hatten, dass jetzt die Abflüsse gestoppt worden seien, sich verlangsamt haben und wieder verbunden mit der Hoffnung oder mit der Aussage, es sollte eigentlich reichen. Wir haben Investoren im Gespräch, es kann aufgestockt werden. Also die CS hat uns damals eigentlich gesagt, und ich glaube, sie haben sogar selbst daran geglaubt, dass sie diese Kurve aus eigener Kraft noch schaffen. Und die Möglichkeit, dass die Nationalbank hier noch etwas mehr gemacht hätte aufgrund der gesetzlichen Grundlage, das haben wir immer besprochen. Hätte aber, das muss man auch im Rückblick sagen, aber schon damals nicht genügt. Die Nationalbank hatte einen Spielraum von 30, 40, 50 Milliarden. Und wahrscheinlich wären 200 und mehr notwendig gewesen. Und auch dazu hat die Nationalbank keine rechtliche Grundlage gehabt.
Aber man hätte sie mit Notrecht schaffen können. Ich akzeptiere Ihr Argument, wenn Sie sagen, es ist sicherlich nicht möglich, gegen den Willen einer Bank diese per Notrecht zu retten. Aber es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, per Notrecht die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen.
Ja, aber stellen Sie sich vor, die Öffentlichkeit, da stellt der Bundesrat einer Bank, die in der Krise ist, die am Kippen ist, noch einmal 200 Milliarden zur Verfügung, muss ja dafür dann gerade stehen, per Notrecht mit Informationen, die ungenügend wären, schon für 20 Milliarden und dann spricht man von 200 Milliarden und mehr. Es wäre eine Variante gewesen, die wir auch immer wieder diskutiert haben, aber wir haben sie in der damaligen Zeit immer wieder verworfen. Nicht nur wir, sondern alle entsprechend Beteiligten.
Aber Mario Draghi, damals Chef der Europäischen Zentralbank, hat in der Euro-Krise genau das gemacht. Er hat sich hingestellt und die Märkte beruhigt. Sein Spruch «Whatever it takes» ist bis heute berühmt. Bundeskanzlerin Merkel und ihr Finanzminister haben dasselbe in der Finanzkrise getan und sich hingestellt und gesagt, die Einlagen sind sicher. Hätten Sie da nicht zusammen mit Thomas Jordan dasselbe machen müssen? Oder haben Sie geglaubt, das wird schon irgendwie gut gehen?
Auch das, eine Verlautbarung, was immer auch passiert, der Bund sagt, kann ich ja nicht machen und Thomas Jordan kann sie nicht machen, wenn man keine entsprechenden rechtlichen Grundlagen hat. Und Draghi und die Europäische Union hat ja die Probleme nicht wirklich gelöst. Die strukturellen Krise besteht nach wie vor, man hat einfach das Problem nach hinten verschoben.
Aber am kurzen Ende den Euro gerettet.
Und vorläufig.
Damit, ja, aber das Ziel erst einmal erreicht. Während das Ziel des Erhaltes der CS ist nun definitiv verfehlt worden. Also da scheint mir jetzt die Methode Draghi oder die Methode Merkel, wenn es nur um die kurzfristige Krisenbewältigung geht, vernünftiger als zu sagen, ja, wir haben keine rechtliche Grundlage. Es geht ja manchmal eben nicht um die rechtliche Grundlage, sondern um die Psychologie.
Ja, ja. Im Nachhinein können Sie das schon so sagen. Wir haben uns damals im Auge des Sturms genau mit dieser Frage beschäftigt und sie immer wieder verworfen, weil wir gesagt haben, das wäre wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig nachher. Und Sie müssen ja auch mit Notrecht nachher noch ins Parlament. Und die Konsequenzen daraus für die folgenden Fragen, die immer wieder auftauchen, haben wir als schwerwiegender beurteilt, als das, was stattgefunden hat. Und man muss immer noch sagen, Ende Dezember, als ich im Amt war, hat doch immer noch die Chance bestanden, vielleicht hat man sie damals überschätzt, dass die CS mit zusätzlichen Geldern diese Vertrauenskrise lösen kann. Und im Gegensatz zu Draghi und der Europäischen Union ging es hier um eine einzelne Firma, die im Banken, im Finanzplatz schon lange den Ruf hatte, Skandal zu produzieren. Und das ist nicht die gleiche Situation. Eine Unternehmung zu retten, die durch Missmanagement in diese Situation gekommen ist, wie wenn sie eine größere Anlage haben wie die Europäische Union.
Wenn Sie sagen, es sei eine Bank gewesen, die schon länger im Ruf stand, Skandale zu produzieren, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würden Sie sagen, es ist ja eigentlich nicht schade, dass die CS untergegangen ist. Das ist halt der normale Lauf der Marktwirtschaft.
Es ist schade, dass wir die CS nicht mehr haben. Sehr schade, weil die Schweiz bräuchte eigentlich zwei Grossbanken in dieser Situation. Aber die Frage ist wieder, muss sie um jeden Preis eine Firma retten, die durch Missmanagement in diese Krise geraten ist? Wir hatten ja diese Finanzkrise weltweit. Und die einzige Bank, die hier die Pedale verloren hat, war die CS. Natürlich haben andere nicht gerade geholfen damit. Aber wenn eine einzige Bank auf der ganzen Welt in dieser Finanzkrise nach Corona in Konkurs geht, dann liegt es ja vielleicht schon auch an der Bank und an diesem Management.
Natürlich. Aber die CS war nicht die einzige Bank. Im März dann, das war dann schon nach ihrer Amtszeit, gab es ja dann auch Turbulenzen in den USA. Zwei Banken mussten gerettet werden. Das hat damals die Administration Biden auch getan. Die hat sich für einen anderen Weg entschieden und hat relativ früh eingegriffen. Die CS war ja nicht Stahl-Gerlafingen. Also es ist nicht irgendein Unternehmen, sondern es vom ungeregelten Untergang wären Schockwellen durch das ganze Weltfinanzsystem gegangen. Also sind da nicht Sonderregeln für eine solch große Bank?
Kann man sicher diskutieren. Wir haben uns anders entschieden. Aber diese Lösung, die haben wir jetzt nicht. Wir können sie nicht beurteilen, wie sie umgesetzt hätte werden können. Mhm. Aber wir haben sie damals auch geprüft und haben diese Variante verworfen, die Sie jetzt skizzieren.
Sie sagen immer wieder, es wäre dann sehr schwierig gewesen, dafür politische Mehrheiten zu finden und Verständnis in der Bevölkerung, wenn schon wieder eine Bank gerettet werden muss. Nun kann man ja sagen, bei der UBS hat am Schluss der Steuerzahler profitiert. Auch jetzt sind ja dann am Schluss sehr, sehr viel mehr Geld geflossen als diese 50 Milliarden. Auch das ist ja inzwischen, soweit ich weiß, alles wieder zurückbezahlt. Also wäre es da nicht möglich gewesen, sich hinzustellen und zu sagen, ja, es ist unschön, wir machen das jetzt aber und wir sind guten Mutes, dass wir das Geld am Schluss wieder zurückbekommen.
Ja, guten Mutes, das genügt meiner Meinung nach einfach nicht. Und eine liberale Volkswirtschaft, eine liberale Wirtschaft hat eigentlich für sich selbst zu sorgen und nicht immer durch den Staat Eingriffe zu erhalten oder eine Bank zu retten, eine Firma zu retten, Stahlwerke und so weiter. Mir scheint dieser Weg ist zwar gerade unmittelbar, jedes Mal kann man Leute überzeugen, aber ich glaube, wir müssen auch hier uns immer wieder an den Grundsätzen einer liberalen Wirtschaft orientieren. Und in einer liberalen Wirtschaft hat der Staat nicht einzugreifen. Und im Zweifelsfalle hier haben wir gesagt, nein, die Bank muss das selbst lösen. Oder die Wirtschaft muss das selbst lösen, was ja dann auch stattgefunden hat mit der Übernahme durch die UBS.
Aber der Bundesrat musste schwerste Hebammendienste leisten, mit viel Geld, mit Notrecht. Also es war schon immer noch die Intervention des Staates nötig. Ich gebe Ihnen ja völlig recht, dass Sie im Prinzip recht haben, wenn Sie darauf pochen, in einer freien Marktwirtschaft müssen das die Wirtschaftsakteure selber stemmen. Aber gibt es nicht Krisensituationen, Notsituationen, in denen eben die normalen Spielregeln außer Kraft gesetzt sind?
Das kann es schon geben. Für mich war das hier in diesem Fall nicht der Fall. Mir blutet ja auch das Herz. Ausgerechnet die CS, die Bank von Alfred Escher, die in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs der Schweiz eine so große Rolle gespielt hat, das ganze Erbe, das damit aufgebaut und entstanden ist, erfahren zu lassen. Und trotzdem, glaube ich, ist es grundsätzlich richtig. Damals, aus der Gründungszeit der CS, hat sich die Wirtschaft selbst gerettet, hat Selbstmittel geschaffen und weshalb ist sie 150 Jahre später nicht mehr in der Lage, das selbst zu machen? Weshalb muss 150 Jahre später der Bund kommen? Die CS wurde ja gegründet, um die Gotthardtunnel zu finanzieren. Alles aus der Privatwirtschaft und jetzt 150 Jahre später kommen all diejenigen, die sich da immer als Wirtschaftskapitäne feiern und bitten den Bund. Und die CS, noch einmal muss ich sagen, die hat gesagt, wir wollen nicht durch den Staat gerettet werden.
Diese Prinzipientreue würde ich sehr viel mehr verstehen, wenn es zuvor nicht Corona gegeben hätte. Ich meine, im Falle von Corona haben Sie auch alle wirtschaftlichen Grundsätze außer Kraft gesetzt. Sie haben Geld agogo verteilt, ein bisschen seriöser gesprochen, sehr viele Kredite. Also Sie haben alles außer Kraft gesetzt.
Ja, also zu meiner persönlichen Ehrenrettung muss ich jetzt sagen, ich war verantwortlich für die Darlehen, die jetzt zurückbezahlt werden müssen. Nachher wurden sämtliche Schleusen geöffnet, auch durch das Parlament, und es wurde Geld verteilt à la gogo. Das war auch meiner Meinung nach so falsch in diesem Umfang. Der erste Schritt, wir stellen Kapital, ein Darlehen zur Verfügung und bürgen dafür, dass hat viele Existenzen damals gerettet, aber nachher hat man im ganzen Corona-Bereich die Pedalen völlig verloren. Das ist so, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ein schlechtes Beispiel muss ja nicht Schule machen.
Nein, da haben Sie völlig recht. Ein schlechtes Beispiel muss nicht Schule machen. Aber es zeigt, dass der Staat in einer derart verflochtenen Wirtschaft, in der ein Bankuntergang in der Schweiz Auswirkungen für das gesamte, die gesamte Weltwirtschaft hat, ist dann schon die Frage, ob es eben nicht doch manchmal ein aktives, frühzeitiges Eingreifen des Staates braucht, auch wenn mir als Liberalem genauso wie Ihnen das Herz blutet.
Naja, es muss eine Güterabwägung stattfinden zwischen dem, was Sie skizzieren und zwischen dem, was stattgefunden hat. Wir waren damals der Meinung, bis Ende Dezember, muss ich immer noch sagen, als wir noch Informationen hatten, die ein Überleben der CS aus eigener Kraft nicht ausgeschlossen haben. In dieser Güterabwägung haben wir uns für diesen Weg entschieden. Vielleicht ist er im Nachhinein betrachtet falsch, oder man hätte es, wie immer, die Demokratie ist ja die Staatsform der Alternativen. Vielleicht hätte es andere Lösungen gegeben. Wir haben uns bewusst für diese Lösung entschieden.
Am Schluss kam die Lösung einer Abwicklung der CS, einer Notübernahme durch die UBS. Finden Sie die Lösung, die da getroffen wurde, unter den natürlich obwaltenden Umständen, die beste mögliche Lösung? Es hätte ja Alternativen gegeben, zum Beispiel den Verkauf der Vermögensverwaltung der CS an eine ausländische Bank und die Fortführung der Schweizer Bank. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Also wie beurteilen Sie dann das, was nach Ihrer Amtszeit umgesetzt worden ist? Ist das Optimum für die Schweiz?
Wir haben ja diese Variante auch immer diskutiert. Teilverkauf, Weiterführung als Schweizer Bank. Das stand damals in diesen Gesprächen, als ich noch dabei war, eher im Vordergrund, wenn dann diese Lösung. Man hat sich dann für eine andere Lösung entschieden. Ich nehme an, da hat es auch Gründe dafür gegeben. Wahrscheinlich war es das, was wir hatten, die am wenigsten schlechte Lösung, die wir jetzt haben.
Aber in Ihren Gesprächen, die Sie noch geführt haben und in Ihren Diskussionen, internen Diskussionen, hätten Sie damals, mit Ihrem damaligen Kenntnisstand, hätten Sie die Lösung Teilverkauf und Fortführung des Schweizer Teils favorisiert?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir haben ja nicht Details gehabt und eine solche Übernahme braucht ja sehr viele Zahlendetails. Aber in der Diskussion war eigentlich diese Variante, hätte man bevorzugt, ohne dass die Fakten dafür umfassend zur Verfügung standen.
Sie sagen immer wieder, Sie hätten die Details nicht gehabt. Aber hatten Sie nicht die Möglichkeiten, in die Zahlen der CS hineinzugucken? Hatten Sie nicht bei jeder Due Diligence erhalten Sie als potenzieller Käufer oder jemand, der sich beteiligen will, erhalten Sie den vollen Datenüberblick? Hat die CS Ihnen das verweigert?
In meiner Zeit war das auch noch nicht wirklich so gefordert, weil wir haben ja nicht über die Übernahmen konkret gesprochen, sondern wir haben primär den Weg verfolgt, die CS sucht Kapital und bringt sich dann aus eigener Kraft aus dieser Situation. Und die anderen Varianten waren Varianten A, B und C. Und der Bundesrat ist schon über alle Zweifel erhaben und hat eine unglaubliche Weisheit. Aber dass der Bundesrat die Zahlen prüfen kann, einer Großbank, die in 60 Ländern vertreten ist, in diesem Business, in diesem Bankenbusiness. Ich weiß nicht, wer in der Schweiz in der Lage ist, überhaupt diese Prüfung dann tatsächlich vorzunehmen. Sicher ist es nicht der Bundesrat, auch wenn er entsprechende Hilfe hat. Und dann braucht es doch etwas mehr Zeit, das muss man doch auch sehen.
Aber Sie sagen, also Sie haben in Ihrer Zeit auch gar nicht die CS aufgefordert, Ihnen den vollen Einblick wie bei einer Due Diligence zu gewähren. Das ist schon, das habe ich richtig verstanden.
Dazu hat die FINMA die entsprechenden Rechtsgrundlagen und die FINMA verfügte darüber. Aber der Bundesrat hat ja keine Bankenaufsicht. Dafür haben wir die FINMA gehabt. Und die FINMA war zwar skeptisch, aber hat auch immer noch gesagt, die Variante, dass die CS sich retten kann, die kann man nicht ausschließen. Und dann hat man die Varianten, weitere Varianten diskutiert. Aber auch damals waren eigentlich...
aus meiner Sicht würde ich schon sagen, ja, die FINMA hatte die rechtlichen Möglichkeiten dazu. Wenn sie diese nicht genutzt haben, so wie sie das jetzt beschrieben hat, dann war das ein klares Versäumnis. Denn die Wahrheit über den Zustand der CS wäre doch die Grundlage gewesen für die Planung aller weiteren Schritte.
Ja, aber die FINMA hat eine Aufsichtsfunktion. Und wenn Sie eine Firma übernehmen wollen, haben Sie andere Kriterien, als die Aufsichtskommission hat. Sie brauchen zusätzliche Angaben über Kunden, über Entwicklungen und so weiter, über Marktanteile in bestimmten Märkten. Das muss die FINMA nicht zwingend interessieren. Die FINMA schaut auf die Stabilität der Bank. Es ist also eine andere Aufgabe, die die FINMA hat, als ein möglicher Käufer. Der braucht noch ganz, ganz viele andere Zahlen und Hintergründe. Er braucht Angaben über die Personalsituation, über das Management und all diese Dinge. Und das übersteigt auch die Kraft der FINMA. Die FINMA hat für diesen Prozess, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 50 Leute einsetzen
können. Es gibt oder aber 100. Berater und es gibt auch Kompetenz in der SMB. Also ich glaube, daran wäre es nicht gescheitert, wenn der Wille vorhanden gewesen wäre und Sie gesagt hätten, liebe CS, jetzt bitte öffnet euren Datenraum, was nicht geschehen ist.
Doch, das ist schon geschehen. Die CS hat der FINMA die Daten geliefert, die die FINMA brauchte. Und die FINMA hat daraus die Analyse gemacht. Und das muss man schon auch sehen, in dieser Zeit, gerade in diesem Monat, hat die Situation praktisch täglich geändert. Mhm. Es ist Geld abgeflossen, es ist Geld wieder zugeflossen, es wurde vorübergehend, ist der Abfluss weitgehend gestoppt worden. Dann gab es wieder eine neue Welle. Und in dieser Situation war es nicht abwegig, auch daran zu denken, dass sich die FINMA das machen kann. Wenn die NZZ das besser weiß, dann müssen sie sich nächstes Mal einschalten. Also wir sind ja froh um alle Fachleute, die in einer solchen Situation mithelfen können.
Naturgemäß wissen Journalisten immer alles besser.
Das ist so.
Das ist unsere Aufgabe. Aber wir sind ja nicht in diesem konkreten Prozess involviert worden. Also zuerst haben Sie ja gesagt, die FINMA hatte nicht alle nötigen Details. Jetzt sagen Sie, es sind dann doch Informationen geflossen. Vielleicht hat dann die FINMA die Lage falsch eingeschätzt. Kann das sein?
Es waren alle in dieser Situation vielleicht etwas zu leichtgläubig oder zu optimistisch. Weil man muss doch auch jetzt zugutehalten, eine solche Situation, wie sie mit der CS entstanden ist, in diesem raschen Abfluss, mit diesem Vertrauensverlust, gab es eigentlich noch kaum in der Schweiz nicht. Die UBS damals war ein völlig anderer Fall. Mhm. Und auch weltweit gibt es jetzt nicht viele Beispiele, die vergleichbar wären mit der CS. Und dass man sich an anderen Fällen orientiert, ist ja auch grundsätzlich logisch. Und jetzt das Orakel, der Bund, die FINMA, die Nationalbank, die CS, alle wissen, was passiert und planen dann entsprechend. Ja, das kann man hoffen, aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht, oder?
Also ich hoffe das schon, dass in so einer Krise unsere Behörden, vor allen Dingen FINMA und SMB die nötige Kompetenz und die nötigen Mittel haben, um so dann eine Bank prüfen zu können und damit umzugehen. Sie nehmen mir jetzt gerade ein bisschen Vertrauen in die Schweizer Staatsführung, muss ich sagen.
Wir müssen ja auch unterscheiden. Die FINMA hatte nicht die Aufgabe, die CS zu kaufen, das zu analysieren, welchen Preis muss hier bezahlt werden. Die FINMA hat eine andere Aufgabe. Und wenn die UBS die CS kauft, dann will sie zusätzlich ganz, ganz viele Angaben, die sie zum Teil hat, weil sie ja sich im Markt bewegt, im Gegensatz zur FINMA. Die FINMA ist nicht in Asien, in Singapur und in London und in New York zu Hause, aber die CS und die UBS sind einfach andere Elemente, die dann dazukommen. Und es ist eine andere Aufgabe, ob sie eine Bank kaufen oder ob sie einfach überwachen, wie sie steht. Und die FINMA braucht wahrscheinlich nicht etwas, sondern sie braucht mehr Know-how. Weil das Problem der FINMA ist ja, dass sie einen relativ tiefen Personalbestand hat im Vergleich. Durch das Parlament wird da immer gedeckelt, oder? Und dann hat sie auch das Problem, dass sie relativ viele junge Hochschulabgänger hat, die dann Karriere machen im Compliance-Bereich der Bank. Und ein Startbrett ist die FINMA alleweil. Also das Know-how der FINMA, das ist genügt wahrscheinlich auch jetzt im Hinblick auf diese einzige Großbank, die noch ist, genügt wahrscheinlich nicht. Ich denke immer, man müsste eine Art Lex UBS machen, um diese Großbank jetzt früher und besser zu überwachen. Weil die Schwierigkeit, und die haben wir jetzt eigentlich immer diskutiert, ist eigentlich, wann greift der Staat ein? Wann hat er die Möglichkeit einzugreifen? Wäre das schon vor 3 Jahren gewesen, als da die Überwachungsgeschichten liefen, das Vertrauen in die UBS verloren ging, braucht es eine rechtliche Grundlage, dass der Staat oder die FINMA dann eingreift? Oder wann greift sie ein? Das ist die große Frage. Und das braucht wahrscheinlich eine separate Organisation innerhalb der FINMA, vielleicht sogar gesetzgeberische Maßnahmen. Aber wir diskutieren jetzt über die Details. Das ist ja lustig, oder? Hätten wir Ende Oktober eingreifen müssen, Mitte November, am 3. Irgendwo, das alles ist im Nachhinein noch spannend zu diskutieren. Aber den richtigen Zeitpunkt zu erwischen in einer solchen Situation, das ist dann schon etwas
Das konzidiere ich gerne. Hokus-Pokus auch. Aber es ist sicherlich wichtig, diese Dinge zu diskutieren, um Lehren für die Zukunft daraus zu ziehen. Auch wenn jeder nächste Notfall wieder ganz anders sein wird, aber dennoch so eine Lessons learned sind, denke ich, schon interessant. Sie haben jetzt gesagt, also die FINMA war vielleicht nicht entsprechend ausgestattet, zu klein, zu viele unerfahrene Mitarbeiter. Nun sagt die FINMA-Präsidentin Marlene Amstadt hier in NZZ Standpunkte vor nicht allzu langer Zeit, am Schluss entscheidet vollumfänglich die Politik. Zitat Ende. Also hätten Sie nicht als Finanzminister die FINMA vorher entsprechend ausstatten müssen?
Das haben wir immer ja wieder diskutiert. Und ich glaube, die FINMA hat den Weg von der Eidgenössischen Bankenkommission zur FINMA jetzt gemacht, mit dieser Aufsicht. Sie hat den Kontrollmechanismus, funktioniert eigentlich auch in Bezug auf diese CS. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie war überfordert. Man hat einfach diese Dinge nicht vorausgesehen. Und dann ist noch einmal, die Frage ist ja, wann greift eine Aufsichtsbehörde ein? Greift sie ein, wenn die Gehälter zu hoch sind, wenn man sich gegenseitig überwacht? Was ist dann der Fall? Wir haben die Diskussion damals schon gehabt bei Raiffeisen mit Herrn Vinzenz, oder? Hätte die FINMA früher eingreifen müssen, weil das Leben von Herrn Vinzenz, das war ein bisschen bekannt, aber sie hatte keine rechtliche Grundlage, um Herrn Vinzenz bzw. den Verwaltungsrat zu zwingen, Herrn Vinzenz abzusetzen. Und ich glaube, das sind dann die Fragen. Am Schluss menschelt es immer ein bisschen. Und wo greift dann eine Aufsichtsbehörde ein? Wo ist es zulässig und wo nicht? Und in einem liberalen Staat ist grundsätzlich die Verantwortung einfach bei der entsprechenden Firma, beim Geschäftsleitung, beim Verwaltungsrat, bei der internen Kontrollstelle. Dann erst kommt die FINMA, dann kommt die Nationalbank. Und die Politik, die kommt eigentlich gar nicht. Die ist nicht vorgesehen. Man hat ja die FINMA so unabhängig erklärt, dass ihr die Politik nicht reinredet.
Aber das hält die FINMA nicht davon ab zu sagen, am Schluss entscheidet vollumfänglich die Politik. Also schiebt da die FINMA die Schuld wieder der Politik zu. Es tönt auf jeden Fall nicht nach einem Team Schweiz aus den damals handelnden Personen. Sei es SMB, sei es FINMA, sei es Bundesrat. Wenn da so die Verantwortungen hin und her geschoben werden, das war nicht Team Schweiz damals.
Also, noch einmal, wenn der eine Behörde etwas macht ohne rechtliche Grundlage, wird sie zu Recht kritisiert und abgestraft. Ich glaube, das sind die Grundsätze. Und dass jetzt alle ein bisschen zu leichtgläubig waren, etwas gelähmt waren im Handeln, dass dann am Schluss der Bundesrat die Schuld trägt, das ist ja auch klar. Aber ich glaube, ich bin durchaus der Meinung, man hätte das noch besser machen können. Aber alle, die jetzt die Schuld nur auf die Politik schieben, müssten eigentlich auch sagen, das und das müssten wir besser machen. Und es genügt nicht, Forderungen zu stellen, was man jetzt noch haben müsste für das nächste Mal. Und diese Aufarbeitung findet schon etwas statt jetzt. Aber wenn Sie dann wieder bei der FINMA sind, oder wenn ich mich an Gespräche erinnere der Grossbanken, dann sagen die mir, ihr müsst die Leute besser bezahlen. Wenn da jemand kommt mit 200.000 Einkommen und er spricht mit dem, der 2 Millionen oder 10 Millionen verdient, der wird einfach nicht so ganz ernst genommen. Bezahlt die Leute besser, wir bezahlen ja die FINMA. Und stellen Sie sich vor, in der Politik erhält ein guter Mitarbeiter der FINMA 1 Million im Jahr, ja. Der Aufschrei ist dann wieder sehr groß. Und da können Sie schon sagen, weshalb haben Sie FINMA nicht ausgestattet? Wir bewegen uns jetzt einmal in diesen politischen Zwängen.
Finden Sie nicht, dass FINMA, jetzt lassen wir mal die Politik beiseite, lassen wir mal den Bundesrat beiseite, weil Sie müssen sich natürlich auch verlassen können auf FINMA und SMB. Finden Sie, dass diese beiden einen optimalen Job gemacht haben? Weil es ist doch sehr stark der Eindruck, dass man versuchte, irgendwie einen Mittelweg zu wählen, auch mit diesen 50 Milliarden nicht richtig reingehen. Dann auch die FINMA, die erst im Dezember wirklich klar gesagt hat, sucht einen Käufer. Man hat sich für einen Mittelweg entschieden, aber in Gefahr und Not bringt der Mittelweg den Tod. Haben sich die beiden, FINMA und SMB, richtig verhalten?
Ich glaube, in dieser Situation, in der wir damals waren, wir waren nicht 2 Jahre wie jetzt im Nachhinein und können rückblickend sagen, was geschehen ist. In dieser Situation hat man immer Varianten geprüft, Forderungen gestellt. Man hat Varianten durchdiskutiert, auch diejenigen, die wir jetzt, auf der Sie schon längere Zeit beharren, hat man ja auch in allen Details durchdiskutiert. Und FINMA und SNB waren eigentlich der Meinung, man geht hier einen richtigen Weg, weil aus der Situation, in der wir waren, war immer auch die Gefahr, dass es zu einem völligen Crash der CS kommt. Der Bund rettet, der Bund steigt ein, Notrecht. Das hätte eben auch, das hat man immer wieder gesagt, Gefahr hervorgerufen weltweit. Wenn in der Schweiz so etwas passiert.
Gut, dann will ich jetzt nicht auf dieser einen Variante mehr herumreiten, sondern noch etwas ganz anderes in diesem Zusammenhang fragen. Nach 2008 haben sehr viele Staaten den sogenannten Public Liquidity Backstop eingeführt, also ein Instrument, mit dem der Staat im Notfall den Banken die entsprechende Liquidität geben kann. Wieso haben Sie das nicht gemacht in Ihrer Zeit als Finanzminister?
Also man hat ja damals ein Programm gemacht für Too Big to Fail. Das war vor meiner Zeit als Finanzminister. Und man hat damals gesagt, irgendwo 2012 war es wahrscheinlich, hat man gesagt, den Public Liquidity Backstop, den nehmen wir als letzte Maßnahme, dieser Too Big to Fail, Eigenkapital und so weiter. Wir haben uns dann auch daran gehalten, an diese Beschlüsse, die auch im Jahresprogramm, im Legislaturprogramm entsprechend sind. Wir haben diesen Backstop vorbereitet, in die Vernehmlassung gegeben. Die Vernehmlassung war im Frühjahr in etwa abgeschlossen oder in der ersten Hälfte 2022. Und dann haben wir immer wieder diskutiert, sollen wir diesen jetzt in Kraft setzen, per Notrecht, sofort, um diesen Bereich zu haben. Und dann haben mich die Leute alle wieder gewarnt und gesagt, wenn der Bund das jetzt macht, dann weiß die ganze Welt, wie schlecht es steht um die CS. Und dann beschleunigt sich das und dann ist die Gefahr einer weltweiten Finanzkrise vorhanden, einer weltweiten Bankenkrise. In der Beurteilung Too Big to Fail hat man gesagt, das ist das Letzte, das wir dann irgendwann noch brauchen.
Aber zwischen 2008, der Finanzkrise, und dem Herbst 2022 waren viele, viele Jahre, in denen man es schon gefahrlos hätte einführen können. Wieso nicht? Weil es gab ja viele andere Länder, haben es ja getan. Die Schweiz hätte nur sozusagen Best Practice folgen müssen.
Ja, das nur ist etwas jetzt einfach gesagt, weil in den allen anderen Ländern, wir haben es ja damals untersucht, konnte eine Regierung einen solchen Backstop innerhalb von 2-3 Wochen beschließen. Bei uns braucht es eine Gesetzesvorlage mit Referendumsmöglichkeit. Und ich erinnere mich sehr gut, als wir mit dieser Vernehmlassung damals begonnen haben, da war die Opposition sehr, sehr groß, auch in den Medien. Man hat gesagt, kommt nicht in die Tüte, dass wir da unbeschränkt Geld zur Verfügung stellen. Und wir haben großen Respekt davor gehabt, dass das dann definitiv überhaupt durch beide Kammern geht. Und daher haben wir das, war wahrscheinlich auch, das war noch die Planung von Frau Wittmer-Schlumpf damals, kommt, das ist diese Maßnahme, die wir am Schluss dann als letzte Maßnahme im Too-Big-to-Fail-Programm bringen. Vorher hat niemand eigentlich daran gedacht, es war auch nicht unbedingt notwendig, weil so wie ich das im Kopf habe, hat auch die FINMA bis weit ins Jahr 2022 hinein gesagt, die CS hat nicht ein Eigenkapitalproblem, sondern einen Vertrauensverlust. Und dieser Vertrauensverlust hat sich dann so beschleunigt, dass es dann irgendwann eben auch das Liquiditätsproblem gab. Aber noch anfangs 2022 hat man gesagt, es ist immer noch, also es braucht es nicht unbedingt, aber wir machen es, dass wir es haben. Auch das ist im Nachhinein, kann man das gut kritisieren. Und wir haben damals diskutiert mit allen Leuten, wenn wir das jetzt machen, ist das das Gegenteil von gut.
Ihre Nachfolgerin Karin Keller-Sutter hat auch hier in Standpunkte doch Kritik anklingen lassen, dass sie bei der Übernahme des Amtes zu dem CS-Dossier keine schriftlichen Unterlagen vorgefunden hat. Sie haben auch dem Bundesrat im Oktober 2022, wie die Parlamentarische Untersuchungskommission festgestellt hat, eben nicht schriftlich, sondern nur mündlich unter Varia informiert. Gleichzeitig haben Sie schon während Corona immer wieder kritisiert, dass vertrauliche Unterlagen aus dem Bundesrat an die Medien weitergegeben wurden. Hat da das Ihre Erfahrungen in der Corona-Krise Sie dazu veranlasst, mit Schriftlichem extrem vorsichtig zu sein?
Ja, es ist eines der Übel, dass wichtige Geschäfte aus dem Bundesrat immer liegen. Das ist festzuhalten, es ist nicht der Bundesrat, der diese Informationen weitergibt, sondern es ist das persönliche Umfeld. Und auch ein Papier, das als geheim deklariert wird, hat am Schluss etwa 70, 80 Leser in der Bundesverwaltung. Und die Medienschaffenden, die wissen schon, wo sie anzapfen müssen, um ein Bild dann zu erhalten. Und in dieser Situation, man muss immer daran erinnern, war die CS weltweit relevant für eine Finanzkrise, auch börsenrelevant. Und in dieser Situation Informationen an der Öffentlichkeit, das wäre ein...
Aber es war in Ihrem Hinterkopf war schon Corona und wie da die Informationen ja teilweise wirklich sehr direkt auch vom Innenministerium direkt zu einzelnen Medienhäusern geflossen sind. Das war schon in Ihrem Hinterkopf und hat Sie... Ihr Handeln dann auch mitbestimmt später bei der CS-Geschichte?
Also nicht nur mein Handeln, wir haben auch diese Frage im kleinen Kreis immer wieder diskutiert. Soll der Bundesrat jetzt offiziell informiert werden? Sollen wir einmal ein Papier machen, das alles darlegen? Und alle, nicht nur ich bin da, war skeptisch, sondern alle haben gesagt, um Himmels Willen nichts Schriftliches. Jedes Papier geht an die Öffentlichkeit, wir informieren mündlich. Und ich habe eigentlich im Bundesrat immer alles gesagt, was ich auch gewusst habe. Aber auch dort, wenn der Bundesrat jetzt als Ganzes kritisiert wird, dann gehört es etwas zu unseren Regeln, dass man dann ein Sündenbock im Bundesrat sucht, auch bei anderen Geschäften. Der Bundesrat, das Ganze, ist fast nie in der Verantwortung. Es ist immer einer der Departementsvorsteher, der den Kopf hinhalten muss.
Aber die Pandemie war schon so wie eine Vorlage und da wussten Sie, wenn ich informiere, das ist heikel. Ich habe den Eindruck, dass die Pandemie Sie generell, wenn ich das sagen darf, ein bisschen radikalisiert hat. Sie haben ja dann im Rückblick auf Corona auch von Hysterie und Massenhypnose gesprochen. Erleben wir jetzt nach Maurer, dem Bundesrat, Urli, den Wutbürger?
Nein, überhaupt nicht. Aber Corona gibt schon Aufklärungs- und Aufarbeitungsbedarf. Ich bewege mich jetzt seit 40 Jahren wöchentlich irgendwo bei Leuten an Veranstaltungen, diskutiere auf der Straße, ich werde sehr viel angesprochen. Und Corona hat schon dazu geführt, dass die Leute viel Vertrauen in die Regierung verloren haben. Gerade in meinem bekannten Kreis gibt es viele, die sagen, ich werde nie mehr abstimmen, ich werde nie mehr zu etwas zusagen, was von Bern kommt. Die haben mich eingesperrt, die haben alles verhindert in meiner Familie. Das ist noch nicht ausgestanden. Und auch wenn man jetzt, Sie haben jetzt immer vom Nachhinein gesprochen, wenn ich das auch mache bei Corona, man hat damals einfach schon das Maß etwas verloren. Und das haben wir noch nicht aufgearbeitet und das schadet schon. Sehen Sie einmal auf der Straße in Restaurants, die sind ab 9.30 Uhr, 21.30 sind geschlossen, ist niemand mehr dort. Man geht heim, bleiben Sie zu Hause. Also Corona hat weltweit Schaden angerichtet und das ist noch nicht aufgearbeitet. Die Politik müsste auch einmal hinstehen und sagen, sorry, das haben wir falsch beurteilt, muss geändert werden.
Ja. Sie machen das, Sie sind da ja sehr kritisch, Sie sind auch selbstkritisch in diesem Punkt. Aber eben noch mal zurück, hat es Sie schon ein bisschen radikalisiert? Also Sie haben jetzt unlängst geschrieben, Deutschland sei Stasi 2.0 und auf dem Weg zu einem totalitären Regime. Das ist schon starker Tobak.
Ja, aber schauen Sie Deutschland an. Schauen Sie an, wie Deutschland überwacht, wie Deutschland verbietet. Das sind Anzeichen von totalitären Staaten. Wenn überwacht und verboten wird, dann ist das eine gefährliche Situation. Und manchmal muss man ja etwas provozieren, weil durch eine Provokation findet überhaupt ein Gespräch dann statt. Und Deutschland, also muss uns ja wirklich Sorge machen. Muss uns wirklich Sorge machen, weil wir sind auch betroffen. Und wir gehen manchmal etwas hinterher. Und ich bin mich ja gewohnt, dass wenn ich etwas sage, dann kommt einmal der Aufschrei. 2-3 Jahre später habe ich dann schon recht. Ich bin überzeugt, leider auch hier.
Und wie hält man diesem Weg Deutschlands ins totalitäre Regime noch Einhalt? Indem man AfD wählt? Ist das der Ausweg?
Ich weiß nicht, ob AfD wirklich die Lösung ist. Das ist die Opposition. Und in dieser Opposition sind ja ehemalige bürgerliche Wähler der bürgerlichen Parteien. Die wurden ja nicht konstruiert und fielen vom Himmel, sondern Leute wählen einfach anders, weil sie nicht einverstanden sind. Das Problem ist aber nicht die AfD, sondern das Problem ist eine mehrheitsfähige Regierung in Deutschland, die Deutschland wieder auf den wirtschaftlichen Wachstumspfad kommt. Das scheint im Moment eigentlich am ehesten möglich, wäre möglich mit der AfD, aber der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Es wird wohl noch etwas schlimmer kommen in Deutschland, leider.
Es wird schlimmer kommen, muss es schlimmer kommen, damit die Deutschen das begreifen?
Ich habe fast das Gefühl, ja. Man weiß zwar, dass es schlecht ist, aber der Wille zum Handeln mit dieser Brandmauer-Diskussion, das sind noch keine Lösungen. Also wir haben ja das immer versucht in der Schweiz. Wir versuchen auch, extreme Kräfte einzubinden, damit man sie eingebunden hat. Wenn ich das Beispiel unserer Partei sage, wir haben immer gesagt, rechts von uns darf nicht sein. Wir haben die Nationale Aktion integriert, wir haben die Autopartei integriert, wir haben die Schweizer Demokraten integriert. Einfach weil wir gesagt haben, wenn sich diese am rechten Rand bewegen, dann kann es gefährlich werden. Wenn sie in einer Partei eingebunden sind in Strukturen, kann man sie überwachen. Und eigentlich müsste man in Deutschland auch die AfD wahrscheinlich einbinden. Ich bin aber zu wenig nahe dran. Man müsste wahrscheinlich doch noch eine gewisse Säuberung oder gewisse Elemente dann ausschließen, damit sie etwas breiter daherkommen.
Als Schlussfrage ganz kurz, Sie sagen, in Deutschland muss es vielleicht noch schlimmer kommen, dass es dann besser wird. Sagen Sie auch, die Schweiz geht ganz häufig denselben Weg wie Deutschland mit ein paar Jahren Verspätung. Heißt das bei uns, wird es auch erst schlechter, bevor es besser wird, oder sehen Sie uns in einem stabilen Zustand?
Ich sehe die Schweiz in einem recht stabilen Zustand, weil die Kräfte, die diesen Weg weiter beschreiten, die sind stark. Und die Auseinandersetzung findet im Gegensatz zu anderen Ländern eigentlich ja laufend statt. Wir diskutieren fast wöchentlich darüber. Und die extremsten Wellen sind etwas verebt. Aber es braucht schon, meiner Meinung nach, aus meiner politischen Sicht, schon auch noch etwas Zeit, bis wir hier wieder etwas klarer sehen.
Herr Maurer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke gleichfalls.
Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch am nächsten Mal wieder dabei sind, am 9. März bei NZZ Standpunkte. Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.